Willkommen in der Hörspielkammer des Schreckens. Heute behandeln wir das zweite Hörspiel eines beliebten Gastes der Kammer.
Nämlich Folge 2 der Serie Seven, das Ende aller Tage, unter Beteiligung von Mark Brauneis.
Und das dürfen wir ab sofort sogar mit dem Segen der Staatsanwaltschaft behaupten. Cool. Kühnerst war einige Monate lang eine Drecksfotze, Bernd Höcke ein Faschist, Uwe Steimle ein antisemitischer Jammer-Ossi und Mark Brauneis der Typ, der irgendwie Tascha Gray ist. Oh Mann, Deutschland, du bist im Wandel.
Und los geht sie, die neue Hörspielkammer, die wieder keine Privatfehde ist, sich aber sicher so anfühlt.
Hörspielkammer des Schreckens. Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
Kinder, wie die Zeit vergeht. Als wir im letzten Jahr die erste Folge von Seven besprachen, konnte man die Serie folgendermaßen wahrnehmen.
Ganz schön neuer, heißer Scheiß.
Und jetzt, einige Monate später, hat sich vieles verändert und man kann sie nur noch so wahrnehmen.
Ganz schöner Scheiß.
Ja, wie schnell sie doch abschmelzen, die Po-Kappen des ewigen Hörspieleises.
Brauneises.
Wahnsinn! Take 11! Und wir sind komplett auf Betriebstemperatur.
Herr Leach! Aber wieso der Wegfall der zwei anderen Wörter? Nun, neu ist die Serie schon lange nicht mehr und von heiß kann auch keine Rede sein. Seit Folge 5 liegt Seven nämlich im Pausenraum der Sahneklopfer und keiner weiß, wie es weitergeht. Auch weil sich Produzent Joachim Otto und die Ein-Mann-Gang aus Hanau beharrlich ausschweigen. Statt die Hörer zu informieren, betreiben sie die berühmte Vogel-Strauß-Politik und stecken lieber den Kopf in den Sand.
Hör mir bloß auf mit Sand. Darum geht's gleich noch genug.
Pardon, ich wollte dich nicht triggern.
Immerhin betreiben sie keine Franz-Josef-Strauß-Politik. Obwohl, in Sachen Umgang mit Kritik und Einsicht in eigenes Fehlverhalten dürften sie dem großen, dicken Mann aus Bayern in nicht allzu viel nachstehen.
Jedenfalls ist es höchste Zeit, die weiteren Folgen der Serie zu besprechen, bevor sie wieder kommentarlos aus dem Netz entfernt werden. Wobei das sicher das Beste war, was die Serienmacher 2019 geschissen bekommen haben.
Oh ja, denn die Hörspiele an sich waren ja nicht so geil. Wobei wir nochmal klar sagen sollten, dass sie alles in allem nicht so mies sind. Für ein Erstlingswerk ist Seven ganz okay, da gibt's Schlimmeres. Aber okay ist ja offensichtlich nicht der eigene Anspruch der Serie. Sie wird ja als die Wucht in Tüten verkauft. Stichwort so genial wie HBO- und Netflix-Serien.
Und deren Qualität erreicht Brauneisens Käse leider zu keiner Zeit. So heißt es beim Anhören dann auch nicht Netflix and Chill, sondern Flatwigs and Müll. Andererseits, eigentlich konnte es nach der unschönen ersten Folge doch nur besser werden, oder?
Ja, wurde es auch. Wobei das nicht allzu viel heißt. Folge 2 von Göttern und Dämonen erschien erneut bei Fritzi Records.
Das ist echt ein selten dämlicher Labelname. Da war ja Ferkel Records weniger gumpig.
Also, Folge 2 beginnt an der bekannten Ausgrabungsstätte in Mauretanien. Eric Johnson und Esther Frühauf.
Das sind echt selten dämliche Figurennamen. Da war ja Horst Dimitri Oswald weniger gumpig.
Auch richtig. Also in Folge 2 werden Eric und Esther angegriffen von bösen Sandkreaturen.
Ach ja, die Viecher. Die waren doch schon in Teil 1 so wahnsinnig bedrohlich mit ihrer laut Erzähler langsamen und ungelenken Art. Haben sie diesmal denn mehr zu bieten?
Na, weniger geht ja nicht. Wobei, ne, geht leider doch. Die Kreaturen sammeln sich nämlich, so wird im Hörspiel behauptet, in einem Halbkreis um die beiden Forscher und starksen dann auf sie zu.
Starksen? Ernsthaft?
Ja, sagt Wolfgang Kondrus.
Also das dürfte ja wohl von allen Verben das denkbar Blödeste sein. Warum nicht gleich humpeln, schleichen oder wie der Storch im Salat herumstöckeln?
Da ist Mark Brauneis vermutlich nicht drauf gekommen.
Und damals dachten wir noch, das hätte eine Frau geschrieben.
Ja, in der Kammer zu Folge 1 wunderte ich mich an einer Stelle sogar, dass die schmierigen Bumsfantasien von einer Frau geschrieben wurden, weil eigentlich nur Männer so offensiv eklig sind.
Und jetzt wissen wir, da hat ein Hanauer Schniedelwesen dran rumgeschrieben und seine riemigen Ergüsse in die Ficky-Ficky-Echts-Lechts-Schnellere-Denkstelle einfließen lassen.
Manchmal behauptet Freund Braunbär auch, dass seine Freundin Natascha Schmidt seine Co-Autorin wäre, aber das variiert von Mal zu Mal.
Aber ist nicht Mark Brauneis selbst ein Pseudonym? Das schreibt er doch auf dem Rücken seines dämlichen Verschwörungsbuches 7, die wahre Weltordnung, oder?
Nee, das hat er ja angeblich gar nicht geschrieben.
Ach so.
Sondern ein anderer unter seinem Namen. Obwohl es zufällig einen ganz ähnlichen Inhalt hat wie die Serie Seven. Ja, die Herren haben dazu einen Kommentar. Da ist was dran.
Also gut, Marc Brauneis ist irgendwie der Autor und er ist damit auch für das dämliche Verb Starksten verantwortlich. Ziemlich ungelenk. Fast wie die Sandkreaturen. Aber man versucht immerhin auf andere Art Spannung zu erzeugen.
Denn das Auto der beiden startet nicht und Eric kommt nicht raus, weil sein Gurt festklemmt. Dadurch kommt er auch nicht an das Messer im Handschuhfach und Esther muss ihm helfen.
Ganz kurz mal eben. Warum genau kommt er nicht an das Handschuhfach? Wäre mir neu, dass ein Gurt das verhindert. Hat er so lütte Kontergan-Ärmchen?
Vielleicht ist er nicht angeschnallt, sondern an seinem Sitz fixiert. Dann wäre er bewegungsunfähig.
Mit unfähig könntest du recht haben. Aber wohl eher, was den Autor dieses Unfugs betrifft.
Esther schneidet Eric daraufhin los und endlich können die beiden weglaufen.
Okay, so richtig schnell sind die Sandkreaturen dann aber offenbar nicht am Auto, oder?
Nee, irgendwie nicht. Die ganze Sequenz hat bis dahin schon über eine Minute gedauert und die blöden Sandsäcke sind immer noch nicht da.
Ja, wie langsam sind die denn? Da ist ja jede Omi mit ihrem Rollator rasanter. Es ist offenbar schwieriger, von den blöden Viechern erwischt zu werden, als ihnen zu entkommen.
Ja, das ist schon ein bisschen so, als wenn man mit einem kleinen Kind Fangen spielt und dann extra nicht so schnell läuft und zwischendurch kurz stehen bleibt, damit es ein Erfolgserlebnis hat. Und hinterher sagt Eric dann, anscheinend sind die Viecher nicht die schnellsten, sonst hätten sie uns eben gehabt.
Wow, ich schaff's sie nicht. Aber ganz sicher ist er sich immer noch nicht, oder?
Die Kreaturen bleiben jedenfalls zurück und strecken nur gierig ihre Arme aus, als Esther und Eric eine Ruine betreten. Vielleicht können sie da nicht rein, weil es ein heiliger Ort ist.
Ja, oder sie haben einfach keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß und fürchten, dass da drin der fertige Engelbert von Nordhausen hockt.
Tja, tatsächlich hören wir kurz darauf eine Fahrradklingel. Angeblich aus der Ruine. Sie klingt allerdings so, als wäre sie direkt neben den beiden und wird auch nicht lauter, als sie sich ihr nähern.
Klingelingeling, klingelingeling, hier schlief der Schnittkäse.
Ach ja, und geiler Dialog zwischen Eric und Esther.
Irgendwie eine Fahrradklingel.
Genau, ein Fahrrad mitten in der Wüste.
Klar, elendlahme Sandkreaturen kann sie ohne weiteres schlucken. Aber ein Fahrrad in der Wüste, das wäre ja absurd.
Die Götter müssen verrückt sein.
Oder der Autor. Und dumm wie fünf Sackinnereien.
Dann folgt eine böse Überraschung. Am Ende des Ganges wartet wirklich der fertige Nordhausen. Besser gesagt, der Penner aus Folge 1. Der Fahrkartenkäufer, wie ihn der Erzähler nennt.
Warum? Na, weil er in Folge 1 bekanntlich keine Fahrkarte gekauft hat, da ihm die zu teuer war. Leuchtet ein?
Nö.
Lynch-Effekt!
Er erzählt jedenfalls nochmal diese Hammergeschichte, wie er am Frankfurter Hauptbahnhof eine Karte nach Rödelheim kaufen wollte, die 300 Euro kosten sollte. Wir rätseln immer noch, ob das witzig gemeint sein soll oder einfach nur herrlich dumm ist.
Vielleicht beides. Toll ist übrigens, dass der Erzähler immer Esther sagt, Engelbert von Nordhausen hingegen Esther. Aber konnte man auf sowas achten?
Nicht, wenn man pausenlos damit beschäftigt ist, sich als Autor und Regisseur geil zu finden. Da muss man Prioritäten setzen. Es folgen ein hochtrabender Introtext und die bekannte Titelmusik. Danach geht's genau da weiter, wo wir gerade waren. Supi.
Der Fahrkartenkäufer zitiert Altmeister Crowley und faselt was von irgendeinem Tier, das wieder erschienen ist. Der übliche Mumpf also. Dann behauptet er...
Esther hat schon immer gespürt, dass sie für was Großes bestimmt ist, ohne genau zu wissen, worum es sich dabei handelt. Schon seit ihrer frühesten Jugend sucht sie rastlos nach Antworten auf all ihre Fragen. Ständig von einem inneren Drang erfüllt, etwas auf der Welt zu verändern.
Und Esther bestätigt das. Geil. In anderen Produktionen wäre sowas durch eine spannende Origin-Story vermittelt worden. 4 Staffeln Minimum. Quasi die erste Etappe ihrer Heldenreise. Aber man kann natürlich auch Borgi Van Kenobi angeschissen kommen lassen, der alles in 3 Sätzen zusammenfasst.
Nee, das waren mindestens 4 Sätze. Aber was will man erwarten?
Dann wechseln wir die Örtlichkeit und es heißt, dass von weit her die unheimlichen Laute der Sandkreaturen zu ihnen herüberdrangen. Und wir hören nichts. Nada. Niente.
Tja, da hat der Schnittkäse wohl nochmal gepennt. Oder ist das surreal? Womöglich auch wie bei David Lynch.
Unwahrscheinlich. Sie gelangen dann an einen brennenden Dornbusch mit einer Tontafel, die Esther anpacken soll. Macht sie auch. Und ist plötzlich am Bett von Frank Beck.
Wer war das nochmal?
Na, der charismatische Tollpatsch aus Folge 1, dem am Bahnhof ein Koffer mit Schmutzwäsche gestohlen wurde und den später seine Mutter töten wollte.
Ach, der. Schade, dass sie es nicht geschafft hat.
Er wird gerade von Schwuli-Nachbar Thomas Berger bearbeitet, gesprochen von Michael Pan, mit seiner üblichen nervigen Charge. Was wohl auch der Grund ist, weshalb Esther ihn mal unverbindlich platt macht.
Danke dafür. Frank und seine Freundin Silvia sind verständlicherweise irritiert, was da gerade passiert ist. Zumal auch noch all ihre Handybildschirme eingefroren sind. Und die Schlafzimmeruhr. Um genau 0:33 Uhr.
Spooky.
Ja, kommt noch besser. Jemand klingelt nämlich gleich danach Sturm. Frank will nachsehen, öffnet die Haustür und draußen ist...
Wer?
Niemand. Esther kommt dann in Mauretanien wieder zu sich. Was hat das alles bloß zu bedeuten? Und viel wichtiger, warum müssen wir das alles mit anhören?
Kaloin, Meldung! Was ist das dort vor uns?
Sie werden das nicht hören wollen, Captain, aber wir haben ihn wieder erreicht.
Den qualitativ tiefsten Punkt des Hörspiels, Kaloin?
Den qualitativ tiefsten Punkt des Hörspiels, Captain.
Und wir glaubten, wir wären ihm ein für alle Mal entkommen. Hat dieser Wahnsinn denn nie ein Ende?
Ich weiß es nicht, Captain. Ich weiß es nicht.
Bringen Sie uns von hier fort, Kaloin. Aber langsam. Wir sind ganz nah beim Hanauer Riff und hier irgendwo liegen zwei große Wracks. Die Miesepeter 1 und die Miesepeter 2.
Oh Gott. Sie meinen diese grauenhaften Amateurfilme, Captain, in denen Mark Brauneis und Natascha Schmidt mitspielen und beweisen, dass sie noch viel schlechtere Schauspieler als Autoren sind?
Genau die, Kaloin.
Kein Wunder, dass die Weltmeere heutzutage als verschmutzt gelten. Was ist schon alles Plastik gegen diesen Sondermüll, Captain?
Und Stichwort Sondermüll. Der Tiefpunkt des Hörspiels ist der Auftritt der nervigen Katja. Die agierte ja schon in Folge 1 am Rande des Unerträglichen. Diesmal ist sie bei ihren Eltern zu Besuch und hat ein Anliegen. Papi soll ihr Geld leihen. Angeblich für ein Tanzprojekt, in Wahrheit für irgendwelche krummen Geschäfte.
Nun hat sie natürlich verschiedene Möglichkeiten, um an ihr Ziel zu gelangen. Möglichkeit 1. Sie gibt sich seriös und legt ihrem Vater einen überzeugenden Businessplan vor.
Möglichkeit 2. Sie macht einen auf Papis Liebling und schleimt sich bei ihren Eltern ein.
Oder Möglichkeit 3. Sie zeigt nur Verachtung für ihre Eltern und kotzt über alles ab.
Wie würden Sie entscheiden? Hier der Originaldialog aus dem Hörspiel.
Und Paps, hast du noch mal drüber nachgedacht? Ich muss bald los. Pogo kommt doch gleich und fährt mich zum Bahnhof.
Pogo? Ach, mir wäre es wirklich lieber gewesen, wenn deine Mutter oder ich dich zum Zug gebracht hätten.
Ach, Paps.
Mir gefällt es einfach nicht, dass du immer noch mit solchen Taugenichtsen deine Zeit verbringst. Menschen, die nicht gerade im Leben stehen können, werden es nie zu etwas bringen.
Paps, meine Freunde suche ich mir immer noch selbst aus.
Dein Vater hat recht. Das ist doch kein richtiger Umgang für dich. Wir hatten so gehofft, dass du nach der Trennung von Dennis diesen Kreis meiden wirst.
Jetzt mischst du dich auch noch ein. Ich bin ja wohl alt genug und kann selbst entscheiden, mit wem ich meine Zeit verbringe.
Katja, mein Kind, denk doch nur an den guten Ruf deines Vaters und unserer Familie. Was sagen denn unsere Nachbarn, wenn so ein langhaariger Hippie vor unserer Tür steht? Und erst sein Auto, dass das überhaupt noch fährt.
Ach, die Nachbarn. Was interessieren mich die Nachbarn? Die sollen sich lieber um ihren eigenen Scheiß kümmern.
Katja, bitte achte auf deine Wortwahl. Das ziemt sich nicht.
Das ist mir egal. Darf ich euch daran erinnern, dass eure lieben Nachbarn hinter verschlossenen Türen ihre Kinder verprügeln, ständig fremdgehen und heimlich zum nächsten Entzug in den Wellnessurlaub reisen? Aber Hauptsache sonntags immer schön in die Kirche rennen und viel Geld für deine Wohltätigkeitsveranstaltung spenden.
Katja, bitte! Genug jetzt! Dein Vater kann sich einfach kein Gerede in seiner Position als Bankdirektor erlauben.
Ich würde ja gern noch etwas länger mit euch darüber diskutieren. Aber Pogo ist jetzt da. Ich muss los. Paps, was ist denn jetzt mit dem Geld?
Ja, was wohl, du verzogene Göre? Das kannst du dir dahin stecken, wo die Sonne nicht hinscheint. Von mir siehst du keinen Cent, du Strichmädchen. Das werde ich eher schreddern, als es dir in den gierigen Rachen zu schieben.
Das hätte Papst zumindest sagen sollen. Stattdessen rückt er wirklich die Kohle raus. Und die Mutter steckt ihr auch noch ein paar grüne Scheine zu.
Das funktioniert auch nur in der Doof-Deppen-Welt von Mark Brauneis.
Ah, wobei, der verfasst ja auch Skripte, bei denen es die Sau graust und bekommt trotzdem noch das Go von Joachim Otto.
Aber mal im Ernst. Was hat diese Katja nur an sich, dass sie alle nach Herzenslust ankacken kann und trotzdem immer ihren Willen kriegt? Das erfahren wir natürlich nicht und stellen uns somit ernsthaft die Frage, ob in diesem Hörspiel eigentlich alle bescheuert sind.
Ja, ja, die Katja, die hat ja Scheiße im Kopf.
Und das nicht zu knapp. Wobei nicht verschwiegen werden soll, dass die Eltern auch übelste Klischeefiguren sind und in einer Tour Bullshit labern.
Korrekt. Aber hast du gemerkt, wie unverkrampft in dieser Szene diverse Informationen vermittelt wurden? Über das gesellschaftliche Standing der Familie und den Job des Vaters?
Hä? Aber das war doch gar nicht unverkrampft. Das war doch künstlicher als ein Androidenarsch.
Ja, stimmt. Mein Fehler.
Als Katja weg ist, zieht sich ihr Vater dann in sein Arbeitszimmer zurück. Und führt dort augenblicklich eines dieser sackdoofen, konspirativen Telefonate, die auch dem dümmsten Hörer klar machen sollen, dass Paps ein doppeltes Spiel treibt und voll fies gemein ist.
Wie bei Tarantino! Nur genau das Gegenteil. Aber er entpuppt sich dann doch bitte nicht auch noch als Gangsterboss mit einem Becken voller Piranhas oder Haie im Büro, oder?
Nein, so albern ist nicht mal der Brauneis.
Na Gott sei Dank.
Er entpuppt sich als Mitglied einer Freimaurerloge und hat eine fleischfressende Pflanze in seinem Büro.
Ach scheiße, warum denn? Das ist ja noch schlimmer.
Und diese Pflanze, eine sogenannte Venusfliegenfalle, ist schon ganz schön beeindruckend. Vor allem die zischenden Laute, die sie die ganze Zeit macht, klingen zwar etwas beknackt, na, sagen wir reichlich beknackt, aber sind immerhin realistisch.
Was? Von wegen? Die sind überhaupt nicht realistisch. Weißt du, wie eine Venusfalle in Wirklichkeit klingt? Achtung, so.
Ja, ich höre nichts.
Na eben, eine Venusfalle macht überhaupt keine Laute. Wie auch? Das ist eine Pflanze.
Na hoffentlich wächst die wenigstens in den nächsten Folgen und futtert Paps und den Rest der Familie irgendwann auf. Und die Macher des Hörspiels gleich mit.
Suppertime! Oh yeah! Hello Supper, my old friend! Sorry, I want a cup of coffee.
Katja wird von Pogo zum Bahnhof gebracht. Und wir erleben das alte Rein-Raus-Spiel. Also, was den Hörer angeht. Da kommen nämlich jede Menge dümmlicher Dialoge zu den Ohren rein und das Mittagessen unverzüglich wieder raus.
Die Schlöre pupt Pogo in einer Tour blöde an. Der findet sie aber so toll, dass er ihr alles durchgehen lässt. Was soll das? Okay, solche Beziehungen gibt es. Aber dann macht die Person, der man alles durchgehen lässt, normalerweise auch irgendwas, weshalb sie sich das erlauben kann.
Katja hingegen nicht. Ich meine, vielleicht sieht sie toll aus, aber das hier ist ein Hörspiel, wir sehen das nicht, sondern hören nur ihre ätzenden Sätze. Und dafür will man sie nicht bewundern, sondern totschlagen.
Stimmt. Und, ach ja, dieser assige Dämon mit dem Tourette-Syndrom ist auch wieder da.
Er hat es sich auf der Rückbank bequem gemacht, beleidigt Katja in einer Tour und warnt sie, dass sie aber schlecht dran sein wird, wenn die Menschen erst ihren wahren Charakter erkennen.
Ja, jetzt wirkt sie wie eine dauernervige Prollschlampe. Dann ist sie in Wahrheit also ganz nett. Das wäre ja unfassbar übel für sie, wenn Lukas Dämon demnächst durch die Vorgärten springt und brüllt.
Hey, ihr Fotzen und Fotzinnen! Katja ist gar keine miese Schlampe. Die täuscht euch alle. Die ist nämlich in Wahrheit eine ganz eine tolle und liebe Person. Jawohl, ja.
Wow, tolle Drohung.
Und es hört nicht auf und wird nicht besser. Abends klingelt erneut jemand an Silvias Haustür. Frank sieht gleich nach, öffnet die Tür und...
Wieder nichts?
Schlimmer. Draußen steht der dösige Fahrkartenkäufer mit seinem klapprigen Fahrrad.
Oh, nö. War er das beim ersten Mal auch und ist damals einfach abgehauen, oder was?
Wahrscheinlich ja. Vielleicht ist er ein Freund vom Mäusepingeln.
Wie armselig.
Jetzt kommt zumindest der Cliffhanger. Und der hat es in sich. Esther und Eric erwachen an Bord eines Flugzeugs, das ohne Pilot über einer fremden Stadt fliegt.
Nicht schlecht.
Dann kommt der Fahrkartenkäufer zu ihnen. Vom Klo. Mit einem Comicheft in der Hand.
Doch schlecht. Hat er den Flug zum Kacken genutzt oder was soll das andeuten?
Naja, vielleicht hat er auch ganz andere Dinge auf dem Klo getrieben. Und das war gar kein Comic, sondern ein Antikporno vom großen Enki in sumerischer Geilschrift.
Da schmunzelt das Engelchen. Und der Kenner wechselt verschämt die Hose.
Plötzlich ereilt alle die große Erkenntnis. Das Flugzeug fliegt auf das brennende World Trade Center zu. Esther und Eric sind in der Maschine, die damals als zweite in die Türme geflogen ist. Werden sie die Katastrophe verhindern und den Lauf der Geschichte ändern können?
Nein, darum geht's gar nicht. Dafür deutet sich hier eine besonders blöde Verschwörungstheorie an. Die drei sehen nämlich eine teuflische Fratze in der Rauchwolke.
Ach, Kacke, stimmt, da war was. Da gab's doch so saudumme Videos nach dem 11. September, in denen wahlweise der Satan persönlich oder die USA an dem Anschlag schuld waren. Aber ist denn Mark Brauneis jemand, der an Verschwörungstheorien glaubt? Wie auch immer, danach ist endlich Schluss.
Fazit. Na und? Die Folge ist nicht so schlecht wie die erste und vor allem kürzer. Man merkt langsam, worauf die Bande hinaus will. Aber schön anzuhören ist das alles nicht.
Die Spannungsmomente sind zu lahm, die Charaktere sind zu doof und ihr Verhalten ist zu unsinnig. Und wenn der größte Schocker Engelbert der Blöde beim Mäusepingeln ist, macht das Hörspiel irgendwas falsch.
Aber macht es auch irgendwas richtig? Für sich genommen ist es eigentlich nur mau und belanglos. Als zweiter Teil der epischen Tarantino-Lynch-HBO-Netflix-Saga jedoch verdammt enttäuschend.
Oh ja. Und lieber Marc, nur weil man eine Ausstrahlung wie der Elefantenmensch hat und sich beim Schreiben den kleinen Sandwurm in der Hose reibt, ist man noch lange nicht David Lynch.
Jahrzehntelang haben wir uns gefragt, was das Ohr zu bedeuten hat, das Kyle MacLachlan am Anfang von Blue Velvet findet. Jetzt wissen wir es. Es stammt von einem zeitreisenden Hörer, der es sich nach dem Anhören von Seven selber ausgerissen hat.
Der Glückliche.
77 Alolo, 77 1, 2, 77 Alolo und 1, 2, 3, da sind!
Nie wieder improvisieren.
Diese Qualität erreicht Brauneisens Käse leider zu keiner Zeit. Das fühlt sich komisch an. Ja, ja. Und diese Qualität erreicht Brauneisens Käse leider zu keiner Zeit. Ne, es ist noch wieder immer schlimmer.
Also, Folge 2 beginnt an der Beganten. Also, Folge.
Vagantenbühne.
Da wollte ich eben auch schon, ne?
Nee, hast du sogar.
Achso, ja.
Du wolltest mehr, ja. Und du konntest mehr.
Also, Folge 2 beginnt an der. Die Kreaturen sammeln sich nämlich, so wird im Hörspiel behauptet, in einem Halbkreis um die beiden Forscher und starksen dann auf sie zu.
Starksen? Also gut, Marc Brauneis ist irgendwie der Autor. Nicht verstanden gehabt. Der ist ziemlich ungelenk, fast wie die Sand. Verkackt. Wäre mir neu, dass ein Gurt das verhindert. Oder hat er so
Vielleicht.
Aber wohl eher, was den Autor dieses Unfugs anbetrifft. Was ist los?
Entschuldigung.
Ja, wie langsam sind die denn? Da ist ja jede Omi mit ihrem Rollator rasanter. Nee, das ist also Mist. Entschuldigung.
Unwahrscheinlich. Sie gelangen dann an einem... Unwahrscheinlich. Sie gelangen dann an einem... Hui. Sie gelangen dann an einen... Sie gelangen dann an einen brennenden Dornbusch mit einer Tor...
Oh, Mann! Torma. Snickers. Ach, der. Schade, dass...
Was wohl auch der Grund ist, weshalb Esther ihn mal unverbindlich platt macht.
Richtig Appetit, da nochmal reinzuhören.
Ja.
Kommt noch besser. Jemand klingelt nämlich gleich... Kommt nicht besser.
Und wir glaubten, wir... Und wir glaubten... Nee. Die miese Peter 1 und die miese Peter 2.
Diese epische Breite für nix.
Angeblich für ein Tanzprojekt, in Wahrheit für irgendwelche krummen Geschäfte.
Das ist ein Scheiß.
Ich würde ein bisschen mehr auf Möglichkeiten gehen. Verschiedene Möglichkeiten.
Ach, Scheiße.
Was machst du jetzt?
Ja, ich rotze mal den Schnupfschutz voll.
Offiziell ist das kein Schnupfsch. Lass mich weg. Schnupfschnutz.
Möglichkeit 1. Sie gibt sich seriös und legt... Nee. Möglichkeit 1. Sie gibt sich... Das ist alles schwul. Möglichkeit 1. Sie gibt sich seriös und... Das ist zu unschwul.
Menschen, die nicht gerade im Leben stehen können, werden es nie.
Ah, wobei, der verfasst ja auch Skripte, bei denen es die Sau graust und bekommt trotzdem noch das Go von Joachim Otto.
Und das Ott von Joachim Go-Go. Go-Go Joachim Otto!
Ja, genau. Korrekt. Aber hast du gemerkt, wie unverkrampft diese...
nimmst mal schon vorweg. Hast du es gemerkt?
Nee. Nee.
Weil du dumm bist. Das war nämlich sehr offensichtlich eingebastelt.
Gibst du mir diesen Take noch einmal, bitte?
Na klar.
Ich habe ihn nämlich gar nicht zu Ende gesprochen.
Welchen denn?
Den 132.
Na gut.
Solidarność!
Solidarność's Traumstunde.
Ich habe auch gedacht, aber dachte, nee. Ich warte einfach mal, was bei dir kommt.
Scheiße, ne? Ja. Scheiße im Kopf. Der Schweiger. Aber da macht die Person, der man alles durchgehen lässt, normalerweise auch irgendwas, weshalb man sich das erlauben kann. Was Quatsch. Aber dann macht die Person, der man alles durchgehen lässt, normalerweise auch irgendwas, weshalb sie sich das
Er hat es sich auf der Rückbank bequem gemacht.
Na, du Fotze.
Auch hier?
Da schmunzelt das Engelchen. Und der Kenner verwechselt verschämt die Hosen. So groß er wird.
Das Flugzeug fliegt auf das brennende World Trade Center zu. Gesundheit, my old friend.
77 Alolo, 77 1, 2, 77 Alolo, 1, 2, 3.